Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der BKW. Kostensparen dank Energielösungen und einen entscheidenden Beitrag an eine nachhaltigere Zukunft leisten. Wir machen Lebensräume lebenswert.
NZZ Megaherz. Staffel 2. Hard Feelings. Dieses Hard Feeling spüre ich persönlich, muss ich zugeben, nicht so stark. Das behaupte ich jetzt einfach mal von mir, denn ich bin Sven Preger und ich kenne meine Gefühle, weil ich gut in Kontakt mit mir bin. Dabei kann dieses Gefühl, über das wir diese Woche sprechen, gerade für Beziehungen große Herausforderungen darstellen. Also vor allen Dingen für Beziehungen, die in unserem Leben besonders wichtig sind. Wir reden diese Woche nämlich über Eifersucht. Wir sprechen nicht nur über Eifersucht in Partnerschaften, sondern vielleicht auch über Eifersucht in anderen Arten von Beziehungen, also Freundschaften zum Beispiel. Wieso ist das eigentlich so? Wieso ist Eifersucht so wichtig für Beziehungen? Und wie kann ich Eifersucht möglicherweise auch verlernen? Susanne Döll-Henschka ist nicht nur Professorin für Psychologie in Frankfurt, sondern auch niedergelassene Psychotherapeutin. Susanne, lass uns mal so anfangen. Du kennst ja Forschung und Praxisalltag. Geben Menschen gerne zu, dass sie eifersüchtig sind?
Also die meisten nicht. In den westlichen Gesellschaften ist Eifersucht in den letzten 100 Jahren zunehmend verpönt, gilt ja als sozial nicht erwünscht und störend. Aber es ist in verschiedenen Kulturen durchaus zum Teil oder auch in bestimmten subkulturellen Teilen immer noch so, dass Eifersucht auch als Liebesbeweis gilt. Aber öffentlich sich zur Eifersucht zu bekennen, ist, glaube ich, heute eher nicht üblich. Und viele schämen sich auch dafür, dass sie eifersüchtig sind und sprechen deshalb nicht gerne darüber.
Wir haben eine Folge jetzt in dieser Staffel Hard Feelings auch schon über Scham gemacht. Kannst du erläutern, warum Menschen da so schamig sind, wenn es um Eifersucht geht?
Naja, weil Eifersucht mit Besitzdenken und Besitzwünschen in Verbindung gebracht wird und als einengend erlebt wird und daher für die meisten nicht zu ihrem Selbstbild passt. Weil so möchte ja niemand sein in der Regel und Scham ist dann eine normale Reaktion, wenn man etwas macht oder empfindet, was nicht mit dem eigenen Selbstbild in Übereinstimmung ist oder nicht mit dem, wie man sein möchte. Und Scham ist ja dann so die Emotion, die eher eben zum Rückzug führt, ja, dass man sich versteckt und das verbirgt. Und von daher wird zum Teil über Eifersucht wenig gesprochen.
Und genau das wollen wir jetzt ändern. Und zwar mit der Hilfe von Susanne Döll-Henschka. Sie kennt, wie bereits gehört, beide Welten, Theorie und Praxis. Sie ist eben nicht nur Professorin für klinische Psychologie und Psychotherapie in Frankfurt, sondern auch psychologische Psychotherapeutin. Sie kennt sich unter anderem mit traumatisierenden Erfahrungen oder eben der Rolle von Emotionen aus, wie eben der Eifersucht. Das hört ihr schon raus übrigens, wie immer bei herausfordernden Emotionen. Es geht meistens um mehr als nur um ein Gefühl. Also hier in dem Fall Scham und Angst gehören zur Eifersucht eben häufig dazu. Und trotzdem ist Eifersucht nochmal was ganz Eigenes. Lass uns mal versuchen, so einen Eindruck davon zu bekommen, wie sich Eifersucht äußert. Kannst du das mal schildern? In welchen Formen kann Eifersucht so auftreten? Gibt es was Typisches? Gibt es was Atypisches?
Also typisch für die Eifersucht ist, dass sie sich auf ein Drei-Personen-Gefüge bezieht. Also ich habe Angst, jemanden zu verlieren und reagiere dann mit Eifersucht. Also es kann auch eine reine Fantasie sein, dass ich den anderen verlieren könnte, die schon zu Eifersucht führt. Also sie äußert sich natürlich unterschiedlich je nach Lebensalter.
Kannst du das mal
Mittlerweile
beschreiben?
Gibt es Untersuchungen, dass auch Säuglinge bereits eifersüchtiges Verhalten zeigen. Also jemanden wegschieben zum Beispiel. Ja, sie sind mit der Mama und dann kommt jemand dazu und dann schieben sie den weg. Je älter man wird, desto mehr hat man natürlich die Fähigkeit, einmal Situationen einzuschätzen. Das heißt, man reagiert nicht mehr nur auf konkretes Verhalten, sondern auch auf das, was man interpretiert, was man annimmt. Es ist sicherlich das prominenteste Thema, dass es in Partnerschaften auftaucht. Aber prinzipiell ist Eifersucht erstmal ein Gefühl, wozu jeder fähig ist. Und was auch nicht negativ ist, sondern was ja etwas ausdrückt an Angst, die ich habe.
Sind Menschen da gleich? Also ich bleibe gerade gedanklich nochmal bei einer Partnerschaft. Was ist sozusagen die Angst? Ist es die Angst, jemanden, also dass jemand untreu wird und mit jemand anderen auch vertrauensvoll ist oder mit jemand anderen auch körperlich wird? Oder was ist sozusagen die wirkliche Angst dahinter? Oder ist das nochmal ein Unterschied? Ich versuche nochmal so zu verstehen, wie sich Eifersucht manifestiert.
Ja, also prinzipiell, glaube ich, ist erstmal die Bereitschaft, eifersüchtig zu werden, sag ich mal, individuell schon unterschiedlich und hat sicher auch was mit der eigenen Geschichte zu tun und mit dem eigenen Sicherheitsgefühl und auch dem Vertrauen, was ich erstmal anderen entgegenbringe. Das ist ja ein Stück weit auch eine Fähigkeit, die man hat oder eben zum Teil auch nicht hat. Also Menschen, die eben aufgrund ihrer Geschichte sehr misstrauisch sind gegenüber anderen, neigen dann auch stärker zur Eifersucht. Also es gibt auch Untersuchungen, dass beispielsweise das Bindungserleben und die Bindungserfahrungen, je unsicherer sie sind, sozusagen ein Faktor sind, der Eifersucht verstärkt. Aber Eifersucht hat auch einen Situationsbezug. Also es ist nicht einfach nur eine individuelle Anlage, der eine ist es, der andere nicht, sondern es ist immer auch situationsbezogen. Und es gibt dann Menschen, die sozusagen die Eifersuchtsanlage mehr antriggern, ja, oder hervorrufen als andere. Also beispielsweise eine Beziehung, in der einer das Gefühl hat, mehr zu lieben, dann ist das ja auch etwas, was mit der Beziehungsstruktur zu tun hat. Und oft stimmt es ja auch, dass der andere dann eben sich nicht so gebunden fühlt. Und das macht natürlich grundlegend erstmal Verlustängste. Es könnte jemand kommen, der dann besser passt. Also es geht schon in der Regel um den Verlust, der befürchtet wird.
Wie merke ich denn an mir zum Beispiel, dass ich eifersüchtig bin? Ich habe jetzt vorhin mal so gesagt, ich glaube, ich bin nicht so eifersüchtig. Das ist natürlich vielleicht auch eine sozial erwünschte These, wenn ich das so formuliere. Ich bin kein eifersüchtiger Mensch so. Aber woran würde ich merken, dass es in mir aufkommt?
Ja, das ist eine schwierige Frage, weil Eifersucht als Gefühl lässt sich ja auch schwer beschreiben. Ne? Ich glaube dann, wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen, was macht denn der oder die andere jetzt gerade? Mit wem ist sie unterwegs? Was passiert da wohl? Also wenn ich merke, dass ich anfange, mich damit zu beschäftigen, was passiert in der Zeit, in der man nicht zusammen ist. Also insofern sind auch Beziehungen, die immer zusammen sind, quasi ja welche, da kommt Eifersucht in der Regel nicht auf. Die kriegen natürlich irgendwann auch andere Probleme dann, ja, weil es auf Dauer eben doch ja nicht nur gleiche Wünsche gibt.
Und du sagst aber, das kann sich dann auf verschiedene Arten und Weisen auch äußern. Also je nachdem, was für ein Typ ich bin, fange ich entweder an, Kontrolle auszuüben, indem ich ganz viel, was machst denn du gerade, wie geht's denn dir? Ich kann das ja sogar als Liebesbeweis verkaufen und sagen, ich melde mich ja nur, weil ich hören will, ob es dir gut geht. Ne? Also es kriegt dann so eine toxische Dimension auch irgendwie. Oder werden viele Menschen wütend dabei? Oder was ist so die Bandbreite, in dem sich's äußert?
Zwei häufige Reaktionen sind entweder die Wut, die dann zum Beispiel zu verstärktem Kontrollverhalten führt, oder auch durchaus zu Gewalt führen kann. Das andere ist das ängstliche Reagieren. Also wenn die Angst überwiegt als Begleiter der Eifersucht, dann führt es eher zu Rückzug, passivem Verhalten, kann ein bisschen so eher so einem depressiven Verarbeitungsstil führen dann. Ist für den Partner oder die Partnerin natürlich nicht so belastend wie die wütende Variante. Die wütende Variante hat ja das Problem, dass durch die verstärkte Kontrolle und das genaue Beobachten und auch das Nachfragen, zum Teil führt das ja zu minutiösen Nachfragen, was war wann und so weiter, immer auf der Suche nach Widersprüchen, die findet man irgendwann, weil Menschen sind widersprüchlich. Ja, ich erzähle heute was anders, als ich es gestern erzählt habe. Und das sind dann quasi wieder für den misstrauischen Eifersüchtigen Belege dafür, dass das alles schon richtig ist mit der Eifersucht. Das steigert dann die Eifersucht und letztlich führt dieses starke Kontrollverhalten beim Gegenüber dazu, dass man anfängt zu lügen. Dass man nicht mehr alles erzählt, dass man Geheimnisse hat, ja, weil man will sich nicht ausfragen lassen bis ins kleinste Detail. Und von daher produziert diese massive, wütende, verfolgende Eifersucht, sage ich mal, dann letztlich oft das, was sie unterstellt, was vorher schon da war.
Du hast das gerade schon mal angedeutet. Würdest du auch sagen, Also Eifersucht ist dann eine auf die Zukunft gerichtete Verlustangst, oder ist das falsch zusammengefasst?
Es gibt die auf die Gegenwart bezogene. Das ist das, was jetzt passiert. Und ich nehme an, da läuft was mit jemand anderem und deswegen habe ich Angst oder werde ich wütend. Es kann auch auf die Zukunft bezogen sein. Es kann sogar auf die Vergangenheit bezogen sein.
Hä, wie das?
Ja, dass man eifersüchtig ist auf das, was früher erlebt wurde mit anderen. Das ist natürlich eine schwer aufzulösende Eifersucht, aber die gibt es. Und die auf die Zukunft bezogene, da ist es deutlicher, dass es eben um Fantasien geht. Ja, was könnte passieren und was kann ich jetzt machen, um das, was passieren könnte, zu verhindern?
Würdest du sagen, so wie du es vorhin schon erwähnt hast, dass sozusagen die Fähigkeit ist gar nicht der richtige Begriff, die Wahrscheinlichkeit, dass ich es spüre, ja, letztendlich eine Frage meiner Biografie ist, von Erziehung, von Erlebnissen. Also in dem Moment, wo ich selbst nicht gut ins Vertrauen gehen kann, werde ich anfälliger für Eifersucht sein?
Ja, aber ich glaube, es gibt auch Situationen, wo jemand, der nicht anfällig ist für Eifersucht, dann eifersüchtig reagieren kann. Also die kann man ja auch bewusst provozieren. So, also ja, es ist immer diese Mischung aus Situation und Anfälligkeit. Es gibt natürlich Fälle, wo die Eifersucht bis zum Pathologischen geht. Ja, also das ist diese wütende Variante, die immer mehr zur Überzeugung wird, die nicht mehr korrigierbar ist. Und das ist dann für das Umfeld sehr belastend und das ist auch in der Beziehung gar nicht auflösbar.
Susanne, wir haben für jeden Gast bei uns eine ganz kleine Spontanitätsübung vor. Versuch dich mal bei den folgenden Auswahlen zu entscheiden, wenn das irgendwie geht. Was hast du lieber, die Uni oder die Praxisarbeit?
Das ist jetzt aber eine schwierige Frage. jedes auf seine, die Praxis vielleicht noch ein bisschen mehr, ja.
Freud oder lieber nicht?
Also ich schätze Freud sehr und lese auch immer wieder noch mal gerne in einem Text, aber es ist natürlich vieles heute nicht mehr in dieser Form gültig, wie Freud es geschrieben hat. Das wäre auch komisch nach über 100 Jahren.
In Bezug auf Eifersucht, lieber drüber reden oder manchmal lieber schweigen?
Das kommt drauf an.
Worauf?
Naja, also wenn es wirklich viel mit der Situation zu tun hat, dann ist es sinnvoll, auch darüber zu reden. Wenn ich aber weiß, es ist wirklich ein Problem, das ich schon immer mit mir rumschleppe, dann ist es vielleicht auch manchmal sinnvoll, nicht drüber zu reden. Aber das Problem ist schon, dass Eifersucht sich natürlich auch, wenn man nicht drüber spricht, oft im Verhalten zeigt. Und für den anderen spürbar ist. Und wenn man dann nicht drüber spricht, wird es irgendwann auch schwierig. Aber vielleicht nicht zu viel drüber sprechen, weil man natürlich dann auch irgendwann sich nur noch darauf fokussiert, ja.
Und dadurch vielleicht auch ein Stück größer macht, ne? Weil man immer wieder hinguckt auch so. Letzte Auswahl, bei Themen wie Eifersucht, lieber Einzel- oder lieber Paartherapie, wenn es ein Paar betrifft?
Das hängt dann auch davon ab, ja. Also ist jemand eifersüchtig, weil der andere eben auch keine Sicherheit gibt, dann ist es ein Paarproblem. Oder ist jemand eifersüchtig, weil das eben schon immer war und auch ganz schnell wird und eben auch kein Vertrauen hat, sehr misstrauisch ist, dann kann es vielleicht auch sinnvoll sein, erstmal als Paar darüber zu sprechen. Aber ich glaube, dann wird es tendenziell schon auch darum gehen, sich einzeln damit zu beschäftigen.
Wie kann ich denn Eifersucht verlernen? Geht das?
Die Frage ist, warum sollte man das verlernen?
Weil ich das als furchtbar stressvoll heißt, ich finde das furchtbar stressvoll, die Vorstellung deswegen. Weil ich so denke, oh, diese Kontrolle oder mangelndes Vertrauen oder also die Sorge, es ist doch furchtbar anstrengend. Warum soll man sich das geben, wenn man es loslassen kann?
Ja, also das hängt ja vom Ausmaß ab der Eifersucht. Aber Eifersucht ist erstmal ein Gefühl, was wir alle haben und auch in bestimmten Situationen immer haben werden. Insofern kann man sie nicht verlernen. Und sie ist ja dann auch sinnvoll, ja. Also sie ist ja auch, kann ja auch ein sinnvolles Warnsignal sein dafür, dass etwas nicht stimmt in der Beziehung. Wenn man natürlich übermäßig eifersüchtig ist, ist das belastend für die Beziehung, aber auch für die Person selbst. Gerade weil es ja eben oft nicht mit den Idealvorstellungen, die man von sich hat, übereinstimmt und so weiter. Dann, ja, hilft nur die Auseinandersetzung mit sich selbst, ja. Und also wenn es um tief sitzendes Misstrauen geht, dann ist, glaube ich, schon die Psychotherapie das Mittel der Wahl. weil sich das in der Psychotherapie langfristig schon verändern lässt.
Wir sind gleich zurück. So tönt es, wenn Ihre Firma Geld spart. Mit der Installation einer Solaranlage die Rentabilität Ihres Unternehmens verbessern und nachhaltiger in die Zukunft gehen. BKW. Wir machen Lebensräume lebenswert.
Kannst du einmal schildern, wie du als Therapeutin damit dann umgehen würdest? Also nur mal, das ist natürlich ein längerer Prozess, schon klar, aber nur mal, um zu verstehen, worum geht's? Geht's um Muster reflektieren, Muster hinterfragen? Geht's darum, ich versuche mal so eine Idee davon zu kriegen, was kann ein Weg sein, um da ein Stück rauszukommen? Also es nicht zu verlernen, aber besser damit umzugehen oder besser damit zu leben.
Also ich bin ja Psychoanalytikerin und Analytiker arbeiten ja nicht symptomorientiert. Das heißt, wenn jemand kommt wegen heftiger Eifersucht, was ich schon auch erlebt habe, sowohl Frauen als auch Männer, dann geht es aber trotzdem erstmal um die Frage, wie wird die Beziehung erlebt? Wie werden Beziehungen überhaupt erlebt? Wie spiegelt sich das auch in der therapeutischen Beziehung? Also es ist ein längerer Prozess. Oft kommen dann Patienten oder Patientinnen damit, dass es daran liegt, sie hätten zu wenig Selbstvertrauen. Was ja irgendwie auch stimmt, aber Selbstvertrauen ist ja auch keine unabhängige Größe, sondern entsteht auch in Beziehungen und über das, was ich quasi an positiven Beziehungserfahrungen auch mache, an Anerkennung, die ich bekomme. Das hat in der Regel dann schon biografische Gründe und es gibt dann bestimmte unbewusste Muster auch. Wenn man die besser versteht, verändert sich die Eifersucht in der Regel auch von selbst. Oder das Eifersuchtssymptom verschwindet zum Teil relativ schnell im ersten halben Jahr, also als massive Eifersucht, ja, nicht als grundsätzliche Fähigkeit, sag ich mal. Aber das Problem, was darunter liegt, das braucht natürlich dann länger.
Aber das heißt, du als Analytikerin würdest jetzt wirklich damit arbeiten, erstmal zu gucken, was sind die Muster, die dahinter stehen? Und wenn man jetzt sagen würde, keine Ahnung, ich überspitze das jetzt mal ein bisschen, ich habe als Kind in meiner Erziehung nicht genug Vertrauen erfahren, dann kann es mich nicht wundern, wenn ich vielleicht auch in Erwachsenenbeziehungen ein Vertrauensproblem und damit möglicherweise ein Eifersuchtsproblem habe. Das sind so die Linien, über die ihr dann therapeutisch erstmal reflektieren würdet.
Also es geht dann oft eben um Erfahrungen von auch Verlust oder Vernachlässigung oder also frühe Traumata können damit auch zu tun haben. Oder einfach unzuverlässige Beziehungserfahrungen. Mal da sein, mal nicht. Mal zur Verfügung stehen, mal nicht. Dann weiß das Kind letztlich nicht, worauf es sich verlassen kann. Orientiert sich sehr am emotionalen Zustand der Eltern, um quasi vorwegzunehmen, wie die Reaktion sein könnte. Das heißt, es ist schon früh eine Beschäftigung und Einstellung darauf, dass es sozusagen zu so Mikroverlustsituationen kommt. Da gibt es noch nicht so viel belastbare empirische Forschung dazu. Ist auch ja nicht einfach zu untersuchen, weil eigentlich geht es nur über Längsschnittstudien, weil entweder hat man die Erwachsenen und dann ist es retrospektiv. Dann kann man gerade für die frühe Kindheit oft eher nur Hypothesen aufstellen, weil diese Zeit ja nicht erinnert wird. Also das, was als frühkindliche Amnesie bezeichnet wurde, auch schon von Freud, heute weiß man ja auch, dass die darin begründet ist, dass die Gehirnentwicklung einfach noch gar nicht so weit ist und dass quasi autobiografisches Denken, also solche Zusammenhänge zu denken, erst so ab dem 4., 5. Lebensjahr anfängt. Das heißt, da hat man bei der Arbeit mit Erwachsenen ein Stück oft fehlende Informationen. Man kann vieles erschließen auch, aber man kann jetzt nicht unbedingt sagen, es war so und so.
Aber als Analytikerin würdest du schon sagen, diese Zeit, die frühkindlich spielt eine wesentliche Rolle, weil es da um Begriffe und Erfahrungen wie Vertrauen und so weiter geht.
Ja, das würde ich als Analytikerin sagen oder sage ich als Analytikerin. Es gibt mittlerweile aber auch eine Menge empirische Forschung, die genau das belegen. Also Kinder, die frühe Belastungen, Mehrfachbelastungen vor allem erleben, haben insgesamt durchschnittlich schlechtere Bildungschancen, schlechtere Berufsaussichten, höhere Erkrankungsraten, nicht nur psychisch, sondern auch physisch. Also tragen ein Päckchen mit sich, das sich im ganzen Leben auswirkt. Was man im Einzelfall natürlich nur wenig nachweisen kann quasi, aber Da gibt es breite empirische Forschung und auch einige Längsschnittstudien, die genau belastete Kinder über Jahrzehnte quasi begleitet haben. Und das ist ein wichtiges Ergebnis. Und der wichtigste Schutzfaktor ist gute Beziehung. Also die gute Mutter-Kind-Beziehung. Und wenn es die nicht gibt, können auch andere Bezugspersonen, die gut sind, zur Verfügung stehen, quasi so viel geben, dass das ein Stück ausgleichen kann.
Das heißt auch, um nochmal einmal zu öffnen Richtung andere Beziehungen, das ist auch mit der Grund, warum gerade Geschwisterbeziehungen davon durchaus betroffen sind, ne? Weil die natürlich sehr früh da sind, die sind sehr präsent im Leben, die sind genau auch abhängig von, keine Ahnung, wie viel Aufmerksamkeit geben Eltern vielleicht dem einen Kind, dem anderen Kind. Also deswegen sind gerade so Geschwisterbeziehungen auch heikel in dem Zusammenhang oder aussagekräftig, je nachdem, von welcher Seite man drauf guckt.
Ja gut, das ist natürlich, also vor allem das Geschwister, was schon da ist, muss damit zurechtkommen, dass da plötzlich noch Konkurrenz dazukommt. Und dann hängt das aber sehr auch vom Verhalten der Eltern ab, wie stark die Eifersucht wird. Also die Geschwisterbeziehung ist eine sehr wichtige Beziehung, die längste, die man haben kann, wenn sie gut ist. Aber sie ist eben sehr abhängig von den Eltern und wie die Eltern sich auch zur Geschwisterbeziehung verhalten. Mhm. Wenn ein älteres Geschwister reagiert mit Eifersucht auf die Geburt des jüngeren Geschwisters, das ist ziemlich häufig, ist auch verständlich, ja. Also da ändert sich ja die ganze sozusagen nahe Welt des Kindes, des älteren Geschwisters. Wenn dann Eltern dazu neigen, die Eifersucht dem Kind als Eigenschaft anzuhängen, zu sagen, du bist ja so eifersüchtig, dann wird das Kind mit der Eifersucht alleine gelassen und es lernt, ich bin so. Und dann verstärkt es das ja. Wenn jetzt aber die Eltern verständnisvoll reagieren und das aufgreifen und sagen, und vielleicht du musst keine Angst haben, du bist doch genauso wichtig, dann verschwindet die Eifersucht nicht, aber sie bekommt nicht diese, ja, vielleicht bei Kindern in Anführungszeichen mörderische Wut. Ja, also diese Sprüche wie, kannst du nicht dieses kleine Geschwister wieder zurückbringen ins Krankenhaus oder, also insofern ist das sehr abhängig von den Eltern.
Prägt ja wahrscheinlich auch das Verhältnis, was man dann unter Geschwistern hat, ne? Also wenn man das so über Jahre, sagen wir mal, mitnehmen würde, wird es wahrscheinlich schwierig, auch als Erwachsene noch das Mega-Verhältnis zu entwickeln, weil man dann einfach zusammen eine schwierige Geschichte schon hat oder sich in unterschiedliche Richtungen entwickelt hat oder, ne? Also da wird es dann auch irgendwie schwierig.
Ja, Geschwisterbeziehungen sind ziemlich kompliziert zu verändern. Vor allem müssen es beide wollen und oft ist das nicht der Fall. Ja, deswegen, wenn beide das wollen, lässt sich das auch verändern. Aber die Wunden aus der Kindheit, die sitzen in der Regel schon tief. Dann ist die Frage, wie lange die auch aufrechterhalten wurden. Also Bevorzugung ist ja auch ein wichtiges Thema bei der Eifersucht. Nicht zu verwechseln mit der Ungleichbehandlung, weil Geschwister werden natürlich nicht gleich behandelt, weil sie nicht gleich alt sind. Ja, es wäre ja unsinnig, ein Dreijährige so zu behandeln wie eine Sechsjährige. Und das lässt sich auch kleinen Kindern schon vermitteln, dass das Gründe hat. Ja, aber die Bevorzugung ist ja was anderes. Ja, da geht es ja wirklich darum, dass ein Elternteil oder beide ein Kind eben anders und besser oder behandeln als die Geschwister und das zerstört sehr nachhaltig die Geschwisterbeziehung von beiden Seiten.
Das heißt aber, die Muster, um das einmal noch mal zum Schluss ganz groß zu machen, sind auch bei allen anderen Beziehungen eigentlich dieselben, ne? Also auch wenn wir über Freundschaften reden oder so, ist es mehr oder weniger dasselbe. Es ist vielleicht nicht ganz so, ja, weiß nicht, doch, auch Freundschaften können eng sein. Vielleicht ist es nicht ganz so scharf, nicht ganz so regelmäßig, aber die Muster sind schon dieselben.
Ja, das würde ich auch sagen. Also auch wenn es nicht noch die sexuelle Komponente gibt und die sexuelle Eifersucht, können in Freundschaften auch, kann es ja massive Eifersucht geben. Ja, also auch, oder auch wenn es eine enge Freundschaft gibt zwischen zwei Männern oder zwei Frauen und dann kommt ein Partner dazu und dann verändert sich natürlich die Freundschaft und es geht was verloren und das kann auch zu starken Eifersuchtsreaktionen führen, die aber auch sehr tabuisiert sind, wo dann oft die Person ja sich dann alleine quasi mit rumschlägt, weil das ist ja nicht angemessen, auf sowas mit Eifersucht zu reagieren, ja, wenn man doch nur Freund ist, ja.
Ja, oder es ist auch ganz schwierig kommunizierbar. Also keine Ahnung, sagen wir mal, wir beide wären total eng befreundet und sind beide Singles und jetzt habe ich Partner oder Partnerin und komme dazu, dann verändert sich diese Dynamik. Wenn ich mit dir darüber rede, habe ich das Gefühl, meiner neuen Partnerin, meinem neuen Partner gegenüber illoyal zu werden, nach dem Motto, eigentlich will ich den gar nicht so dabei haben. Wenn ich das meinem Partner gegenüber sage, dann sage ich sowas wie, naja, du hast hier meine Freundschaft zerstört oder so. Also in beide Richtungen ist das total schwierig zu kommunizieren.
Aber deutlich wird auch da geht es um Verlust, ja. Es geht einfach was verloren, was dann eben die Eifersucht auslöst. Und ja, da ist dann, also in so einem Fall würde ich sagen, ist dann einfach Trauerarbeit angesagt, ne?
Ja, total. Und ist ja auch eine Frage, wie du vorhin schon mal andeutetest, es macht ja auch was mit meinem Selbstbild, ne? Also will ich so ein Mensch sein, der dann so agiert?
Ja.
Das kommt ja auch noch oben drauf.
Ja.
Ja, das ist so auch eine Akzeptanz des Nicht-Veränderbaren, ne? Also die Dynamik hat sich dann verändert und live with it, so ein bisschen, ne?
Ja, ja. Ja, gut, so ist es. Ist es ja
manchmal. Ja, ja, öfter, was ja, ja nicht heißt, dass, genau, was ja nicht heißt, genau wie du sagst, das ja nicht heißt, dass man es toll finden muss. Also, das ist dann, wo die Trauerarbeit irgendwie so reinkommt. Was ja auch wieder, ich muss das ehrlich eingestehen, bin ich da okay mit? Kann ich das laut aussprechen? So, das kommt ja dann wieder so,
ja.
Kommt dann Scham möglicherweise noch mit, ja, oben drauf.
Genau, dann ist die Frage, wie tabuisiert das ist. Weil im Grunde ist das ja nichts Schlimmes, ja. Wenn man das offen sagen könnte, hier, du, das finde ich jetzt irgendwie scheiße für mich, ja. Was da passiert, ja. Also, ich sehe dich kaum noch, du hast kaum noch Zeit. Ich kann das zwar verstehen, aber ich ziehe mich jetzt erstmal ein bisschen zurück, weil ich muss da erstmal mit klarkommen. So, das wäre ja eine Variante, die aushaltbar wäre für alle, aber die halt schmerzhaft ist. Für die dritte Person, die rausfällt, wahrscheinlich am schmerzhaftesten, aber ja auch für den, der dann diese Freundschaft erstmal verliert, ja schon auch was Schmerzhaftes hat.
Ja, und auch die Akzeptanz des Nicht-Umkehrbaren, ne? Also zu sagen, genau, es ist gesund möglicherweise, das so zu sagen und auch so zu handeln, aber es ist trotzdem, ja, aber bis neulich hat man noch was ganz Tolles. So, ne? Also das, ja, kommt ja dann auch irgendwie dazu.
Ja.
Das heißt aber, um mal so zusammenzufassen, es geht darum, gerade auch bei Eifersucht, eigene Biografie und Muster zu verstehen.
Mhm.
Es geht darum, ja, auch Worte zu finden, darüber zu sprechen. Und um es so ein bisschen zu verändern, geht es auch darum zu sagen, im Hier und Jetzt brauche ich, ich nenne das mal, gute, vertrauensvolle Beziehungserfahrung. Also ich muss mir auch Situationen suchen, in denen ich mich sicher fühle, um das Fühlen über Eifersucht zu verändern.
Mhm. Und um also die Situation vielleicht auch angemessen einzuschätzen, ja, und da ist es ja auch hilfreich, sich selbst zu hinterfragen und vielleicht dann mit einer vertrauten Person, eben Freund oder Freundin, darüber zu sprechen, soweit die den Partner oder die Partnerin auch kennt und vielleicht Situationen miterlebt hat, um nochmal nachzufragen und zu sagen, hier, ich fühle mich so und so, ich habe das und das Gefühl, wie denkst du?
Ja, und gleichzeitig kann es einen Loyalitätskonflikt geben, ne? Mit wem rede ich, über wen und so, auch das könnte wieder ein Thema sein.
Ja, das kann natürlich auch passieren.
Letzte Frage. Wenn du eine These aufstellen müsstest, so, weil wir jetzt mehrfach drüber gesprochen haben und an diesem Punkt waren, warum ist Eifersucht noch so ein Tabu?
Also was heißt noch so ein Tabu? Es war früher mal weniger ein Tabu. Also wenn man sich es historisch anguckt, dann war es im 18. Jahrhundert, in der Zeit, in der Männer sich duelliert haben und so, war es kein Tabu für die Männer. Für die Frauen, denen wurde dieses Gefühl quasi abgesprochen, ja, die waren gar nicht ehrbar genug, um Eifersucht empfinden zu können. Und das hat sich verändert mit der Industrialisierung, mit der stärkeren Überschneidung der Lebensräume von Männern und Frauen. Dadurch wurde es ja auch virulenter mit der Eifersucht und gleichzeitig eben gesellschaftlich auch notwendig, dass die Eifersucht nicht mehr so akzeptiert ist, ja, weil man will ja nicht in der Fabrik Arbeiter, die sich duellieren oder gegenseitig angehen. Und dann hat sich auch der Status der Eifersucht in der Erziehung verändert. Ja, also dass es zunehmend ein Tabugefühl wurde, weil es eben so störend sein kann in Sozialbeziehungen. Und ich glaube, wir sind in einem Prozess eher der Enttabuisierung, aber sie ist trotzdem aktuell schon eine der eher negativen Emotionen, über die eben nicht gesprochen werden soll, weil sie die Sozialgefüge eben auch angreift.
Das heißt, wir brauchen eigentlich ein neues Forum, um so Dialog über Eifersucht zu führen. Also Forum im Sinne von neuen Umgang damit. Wir wollen ja nicht zurück zum Duellieren, aber wir brauchen trotzdem wieder, womit man ja auch mal sagen können, vielleicht ging es auch nicht nur um Eifersucht bei dem Duellieren, aber egal für den Moment. Aber wir brauchen im Hier und Jetzt eine modernere, angemessenere Form, um uns darüber auszutauschen und einen Umgang damit zu finden, der auf der einen Seite sozial konform ist und auf der anderen Seite uns als Menschen vielleicht auch gerecht wird.
Ja, und also ich persönlich bin auch nicht so dafür, dass man Emotionen so einteilt in positive und negative. Ja? Also Angst wird ja auch als negative Emotion eingeordnet. Aber ich glaube, so wie Eifersucht, Angst oder Neid, das sind immer auch Emotionen, die auch hilfreich sind, die Orientierung geben. Also wenn ich Angst habe, weiß ich, da ist irgendwas, von dem ich mich bedroht fühle. Das muss nicht immer real sein, es kann aber auch real sein. Und bei Eifersucht ist es ähnlich. Ich fühle mich bedroht und dann ist es wichtig herauszufinden, warum. Und das kann eine reale, angemessene Reaktion sein oder eben auch nicht. Und beim Neid ist es ähnlich. Neid kann auch durchaus Ansporn sein, also kann positive Effekte haben. Jemand hat was, was ich auch haben will und dann strenge ich mich an, um es auch zu bekommen. Das wäre ein positiver Umgang mit Neid. Ich kann natürlich auch versuchen, das zu zerstören, was der andere hat. Da ist es schon hilfreich, wenn man diese Emotionen nicht von vorweg etikettiert als negative. Sie werden oft als negative und belastend empfunden, das ist schon nachvollziehbar, aber im Grunde brauchen wir sie alle, um uns im Leben zu orientieren.
Ein bisschen mehr einen konstruktiven Umgang auch mit Eifersucht zu finden, sagt Susanne Döll-Henschka, ist nicht nur niedergelassene Psychotherapeutin, Psychoanalytikerin, sondern auch Professorin für Psychologie in Frankfurt und war diese Woche zu Gast in Megaherz, wo wir über, sagen wir mal, Hard Feelings sprechen. Susanne, vielen Dank.
Ja, ich danke auch.
Das war die Megaherz-Ausgabe für diese Woche. Ein paar Infos zu Susanne Döll-Henschka packen wir noch in die Shownotes. Ich bin Sven Preger und wünsche euch noch eine gute, gefühlte Zeit. Bis dann. Ciao.